Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hey Reinhold.
Grüß dich. Du, wir hatten ja jetzt gerade Winter und da gab es auch ein bisschen Schnee. Und wir haben ja schön auf den gut gedämmten Dächern gesehen, dass da der Schnee liegen bleibt, von oben schöne weiße Dächer. Was würdest du dir denn denken, wenn bei so einem Haus kein Schnee obendrauf ist? Und wenn du zufällig Angestellter bei einem Energieanbieter bist, der dieses Haus mit Strom versorgt und da auffällig viel Strom reinläuft?
Ja, also da heizt ja offenbar jemand vielleicht mit Strom, der ein nicht so gut gedämmtes Haus hat. Da wäre ja dann die Frage, warum heizt der so viel oder was wird da für Strom verbraucht, oder? Was könnte das denn sein?
Ja, genau. Ja, was könnte das denn sein? Es könnte ein Seiteneffekt von was Bestimmten sein, was vielleicht demnächst in Deutschland legalisiert wird.
Eine große Tomatenfarm.
Genau.
Unterm Dach.
Richtig. Und zwar werden da die blauen Tomaten gezüchtet. Die brauchen besonders viel Energie.
Ja.
Genau, wir sprechen heute über Seiteneffekte bzw. Seitenkanalattacken. Und was ich gerade eben beschrieben habe, ist ja ein Seiteneffekt von etwas, was ich da machen will. Und ja, dieser Seiteneffekt kommt dann einfach, also das ist halt was ich nicht beabsichtige, was eben dann entsteht bei dem, was ich da tue. Und diese Seiteneffekte können eben auch genutzt werden, um Systeme anzugreifen. Und die heutige Folge, die wird vielleicht ein bisschen technischer, aber wir versuchen immer wieder im Bild zu bleiben, Analogien zu machen. Und von diesen Seitenkanalattacken gibt es unterschiedliche, gibt es eine ganze Reihe von. Und Johannes, fang du einfach mal an. Welche kommt dir als erstes in den Sinn?
Ja, also du hast schon genau richtig gesagt. Ein Seitenkanal ist im Endeffekt ein Seiteneffekt, über den Informationen übermittelt wird. Und das Einfachste, was man da denken kann, ist zum Beispiel ein Timing-Seiteneffekt. Ja, so ein Computer rechnet irgendwas aus und er braucht für diese Berechnung halt manchmal länger und manchmal kürzer. Und das ist immer dann problematisch, wenn diese Zeit, also ob das länger oder kürzer dauert, wenn es korreliert mit Daten, die geheim sind. Weil dann kann der Angreifer quasi was über diese Daten implizit lernen. Der misst die Zeit, er hat eine Stoppuhr und der misst, hat es jetzt lang gedauert oder hat es kurz gedauert und kriegt da Informationen. Als Bild sage ich immer, ne? Also wenn ich aus dem Raum gehe und dann hinterher gehe ich wieder zu meiner ja jetzt fast vierjährigen Tochter und frage sie, du, hast du dir da einen Keks gerade genommen? Dann sagt die entweder nein oder sie sagt nein. Und das ist ein Timing-Seiteneffekt, ja. Also ich habe da zweimal dieselbe overte Antwort, nämlich nein, aber ich habe die einmal sofort, wenn sie die Wahrheit sagt und vielleicht, wenn sie nicht so arg die Wahrheit sagt, dann muss sie erst überlegen, oh nein, was erwartet jetzt der Papa, dass ich sage, ich muss das Gegenteil sagen und es braucht halt Rechenleistung quasi, ja, also im Gehirn und die messe ich quasi implizit. Also du kriegst im Endeffekt über diesen Seiteneffekt eine Information übermittelt, obwohl das, was overt übermittelt wird an Information, immer dasselbe ist. Und das ist ein klassischer Timing-Seitenkanalangriff.
Spielt es da eine Rolle, ob du die Frage stellst oder ob du beobachtest, wie jemand anders die Frage stellt? Also dass du das System im Prinzip beobachtest, wie es läuft? Was ich damit sagen will, ist, brauche ich für diesen Angriff nicht eine Interaktion von mir auch? Das heißt also, dass ich zum Beispiel Eingaben mache oder so? Oder kann ich es wirklich so ganz von außen betrachten und einfach nur lang genug zuhören?
Also theoretisch geht beides, aber typischerweise in der Praxis, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Knacken von Kryptografie reden, haben wir da immer eine aktive Komponente. Also typischerweise ist das nicht nur eine Frage und dann, ne, aufgrund quasi der Zeit, die es dauert, wissen wir sofort unsere Antwort, sondern typischerweise stellen wir eine Frage in einem System und wir messen die Zeit. Wir stellen vielleicht entweder dieselbe Frage ganz oft. Also es ist ja so, dass ein System vielleicht auch Rauschen unterliegt. Ja, wenn du Messungen übers Netzwerk machst, dann dauern die halt inhärent mal länger, mal kürzer. Das kann ich aber halt quasi in den Griff kriegen, indem ich das einfach tausendmal mache und dann einen Mittelwert bilde. Und teilweise lerne ich immer nur stücklesweise Information. Ich lerne ein bisschen was an Informationen, die ich eigentlich exfiltrieren will. Und damit weiß ich dann die nächste Frage, die ich vielleicht stelle und verbessere meine Anfrage und lerne dann wieder ein bisschen mehr, bis ich am Ende alles gelernt habe, was ich eigentlich wissen will.
Kennst du da konkrete Beispiele von solchen Timing-Attacken? Sind dir da gerade welche geläufig?
Ja, da gibt es ganz viele. Also ich meine, der wohl bekannteste, der ja vor ein paar Jahren überall durch die Presse ging, war Meltdown und Spectre. Mhm. Das ist ein Timing-Seitenkanal-Angriff. Also technisch gesehen, da geht es um Speculative Execution, also spekulative Ausführung von Programmcode, der letztlich eine Auswirkung in dem Timing von bestimmten Leseoperationen hat. Und das führt letztlich dazu, dass ein Angreifer Daten lesen kann, die er eigentlich nie hätte lesen können sollen.
Wie zum Beispiel einen Schlüssel.
Ja, zum Beispiel einen Schlüssel. Oder wenn du dir vorstellst, du bist halt in einem VM-System, also da ist ein großer Computer, ein großes Blech und da rechnen ganz viele verschiedene Leute irgendwie Code drauf, dann willst du ja nicht in der Lage sein, deinem Nachbarn reinzugucken, was der gerade macht und der soll natürlich auch nicht in der Lage sein, dir reinzugucken, aber durch eben gewisse Seiteneffekte ist das halt vielleicht eben dann doch möglich und das soll halt nicht passieren. Also es bricht so ein Isolationsmechanismus.
Weißt du, was ich gut fände, wenn wir diese unterschiedlichen Attacken durchsprechen, dass wir dann auch gleich drüber sprechen, was der Schutz dagegen sein könnte. Mhm. Also jetzt gerade bei Timing überlege ich mir, du hast gerade davon gesprochen, dass es Rechenoperationen sind, die eben unterschiedlich lange dauern können. Also zum Beispiel eine Division, ne, die so häufig passiert, dann in der Kryptographie. Und je größer die Zahl, desto länger braucht das Ding halt zum Dividieren. Also dass man dann zum Beispiel was füllt, also mit irgendwelchen Nonsensberechnungen, damit das Timing jedes Mal gleich ist, egal wie groß die Zahl ist, die ich da in der Division berechne?
Also es gibt zwei große Kategorien an Gegenmaßnahmen. Die eine nennt sich Masking und die andere nennt sich Hiding. Masking bedeutet, dass du versuchst, eine Operation zu maskieren, indem du die in eine Operation transformierst, die was Äquivalentes macht, aber bei der das Timing-Verhalten randomisiert ist. Es ist nicht vorhersehbar, wie lange diese Operation eigentlich brauchen sollte. Und Hiding ist eine Maßnahme, bei der du einfach versuchst, das Ganze in möglichst viel Müll zu ertränken. Also, dass du zum Beispiel per se schon das Rauschen einfach erhöhst. Du hast irgendwo eine Funktion, die macht ein paar random Delays. Die braucht inhärent einfach mal länger und mal kürzer und das ist zufällig. Und dadurch wird es dem Angreifer erschwert, genug Informationen zu sammeln. Oder dieses Signal-Rausch-Verhältnis für den Angreifer wird einfach schlechter. Also der kriegt weniger Informationen raus. Das Signal verschwindet im Rauschteppich, sagen wir. Die sind aber beide nicht ideal. Sind beides keine idealen Maßnahmen. Die ideale Maßnahme gegen Timing-Seitenkanal-Angriffe ist Constant-Time-Execution. Also das ist auch eigentlich das Einzige, was wirklich hilft, wo du auch zeigen kannst, dass es hilft. Also wenn meine Operation immer exakt dieselbe Zeit braucht, und hier reden wir nicht von, braucht das jetzt 5 Sekunden oder 7, hier reden wir von Clock-Zyklen akkurat, also im Nanosekundenbereich immer dieselbe Ausführungszeit, dann ist es unmöglich, dass ein Angreifer da Informationen drüber rauszieht. Also informationstheoretisch unmöglich. Das Problem ist, moderne CPUs sind mega schlau. Und schlaue CPUs, ja, also Schlauheit ist immer der Feind von Security vielleicht. Also zumindest an der Stelle, ja. Die optimieren ganz viele Sachen und die merken, wie man den Code vielleicht schneller ausführen könnte, weil im Allgemeinen willst du Code so schnell wie möglich ausführen. Nur gerade in diesem speziellen Fall halt nicht vielleicht. Und sogar Operationen, bei denen man glauben könnte, dass die immer dieselbe Zeit brauchen, da gab es jetzt erst letztens, gab es einen riesen Aufschrei in der Security-Community, da hat jetzt Intel und AMD irgendwie angekündigt, ja, wir behalten uns das Recht vor, dass die vielleicht jetzt auch Laufzeitunterschiede haben. Da geht es um ganz elementare Instruktionen, also um Addieroperationen oder binäre Addition, XOR und so weiter, ist egal.
Ganz kurze Zwischenfrage, Unterschiede zwischen den beiden Herstellern oder Unterschiede von einem und demselben Chip, den sie herstellen, in der Ausführung dieser Operation?
Datenabhängige Unterschiede. Also ich sage jetzt mal, dass 3 plus 9 vielleicht länger oder kürzer braucht als 3 plus 10. In dem Security-Bereich ist das ein absolutes No-Go und es gibt auch keine plausible Begründung, warum das jetzt sein soll oder was da der Hintergrund ist. Also in meinem Sinne auch ganz viele Fragezeichen im Kopf, als ich das gelesen habe, weil die Instruktionen sind so elementar, dass die typischerweise schon, die lassen sich schon gar nicht mehr beschleunigen. Die finden schon in einem einzigen Clock-Zyklus statt, also in der kleinsten atomischen Einheit, in der so eine CPU rechnet. Also ist da die Frage, was soll da überhaupt noch jetzt laufzeitabhängig beschleunigt werden? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber zumindest haben sie quasi angekündigt, sowohl AMD als auch Intel, wenn ich es recht im Kopf habe, dass sie sich das Recht vorbehalten, dass das nicht mehr garantiert ist, dass diese Instruktionen immer dasselbe Laufzeitverhalten haben, datenunabhängig. Und das ist halt ein Problem, möglicherweise.
Dann würdest du schon so weit gehen und sagen, okay, also diese modernen CPUs oder Chips sind dann unsicher gegen diese Art von Angriff?
Naja, unsicher ist ja ein Wort, das ich grundsätzlich vermeide, weil unsicher gibt es ja, okay, nicht in dem Sinne. Ne? Es ist immer eine Frage, was ist der Kontext in einem Szenario, wo ich nur hier an meinem Rechner sitze und Factorio spiele, da ist die CPU sicher genug, ja, weil da gibt es keinen Angreifer per Definition, ja, da kann mir keiner irgendwie reinschauen, aber klar, natürlich, wenn ich ein Cloud-System habe, also wenn ich Amazon bin oder so und da einen Rechner hinstelle und da darfst du drauf rechnen und da darf halt vielleicht auch irgendwie eine Bank drauf rechnen. Naja, die Frage ist halt, sind die Mechanismen stark genug, um die Sicherheitsziele zu erreichen? Das ist die formal korrekte Antwort. Ja, und das klingt immer wie so eine Ausrede, aber es stimmt schon. Also für ganz viele Aufgaben sind Seitenkanalangriffe eigentlich irrelevant. Was ich lokal hier bei mir mache, interessiert keinen Menschen. Ja. Aber man muss schon genau hingucken. Ja, was macht man?
Also sprich, wenn ich deine Tochter soweit habe, dass sie jedes Mal auf 2 zählt und dann Nein sagt, egal um welche Frage es sich handelt, dann wirst du es höchstwahrscheinlich nicht rausbekommen. Das ist dann sicher genug.
Ja,
das ist nicht absolute Sicherheit, aber sicher genug, sodass du es nicht mehr rausbekommst.
Ja, oder einfach Constant-Time-Execution, dass er einfach das wie aus der Pistole geschossen immer Nein sagt. Ja, das geht ja beides. Ja.
Geht
also
beides,
entweder kannst du die eine Operation verlangsamen oder die andere verschnellern. Ja, dann muss ich halt auf andere Seitenkanäle achten. Also zum Beispiel, vielleicht hat er ja eine Mimik und Gestik irgendwas, ja, dann.
Oder sie hat einen roten Kopf. Und beim roten Kopf kommen wir schon zum nächsten Thema, nämlich zum Energieverbrauch.
Ja, genau.
Also auch das ist ein Attackvektor, kann man das so sagen, ja, auch bei Seitenkanalattacken, eben zu beobachten, wie der Energieverbrauch für eine bestimmte Operation oder für die Ausführung von der Funktion eben ist. Also weg von dem Timing hin zu Energie. Und auch da, wenn wir jetzt bei einer Division von einer großen Zahl sind oder so, kann man ja auch sagen, okay, dadurch, dass es eben mehrere Zyklen braucht als bei einer kleinen Zahl, braucht es mehr Energie.
Genau, also das kommt immer darauf an, wie das ist. Aber typischerweise, es gibt verschiedene Modelle. Manche funktionieren besser als andere. Aber typischerweise ist es so, ich sage jetzt mal ganz platt gesprochen, in CMOS-Technologie gefertigte Halbleiter, wie es eben unsere ganzen Chips sind, die brauchen halt, sag ich mal, mehr Strom, je mehr Bits kippen. Also das ist ein ganz einfaches Modell, Hamming-Distanz-Modell, sagen wir. Ja? Das bedeutet, immer dann, wenn bei einer Operation, was weiß ich, also so eine Addition ist typischerweise in der Kryptographie einfach oft verwendet, eine binäre Addition, also eine XOR-Operation, je mehr Bits da von 1 auf 0 oder von 0 auf 1 sich ändern, umso höher ist der Energieverbrauch. Und wenn sich dieser Energieverbrauch eben extern messen lässt, zum Beispiel mit einem Oszilloskop, dann lassen sich da eben gewisse Rückschlüsse über die interne Berechnung durchführen.
Was dagegen helfen könnte, würde ich jetzt sagen, auch analog. Also wenn wir eine Constant Execution Time haben, haben wir vielleicht auch eine Constant Execution Energy. Also wäre das analog dazu der gleiche Verteidigungsmechanismus?
Also prinzipiell natürlich ja, informationstheoretisch ja, aber das lässt sich halt so eigentlich nicht fertigen. Ja. Also die Hardware ist grundlegend darauf ausgelegt, dass sie, damit sie schnell sein kann, dass sie möglichst energieeffizient ist. Und das bedeutet halt im Endeffekt, die Halbleiter, die Elektronik, die da läuft, die braucht eben nur dann Energie, wenn die dynamisch betrieben wird, also wenn die schaltet. Mhm. Im Ruhezustand braucht die so gut wie keinen Strom. Das ist der Grund, wieso wir unsere heutigen CPUs halt so hochpeitschen können von der Clockrate. Weil, ich sage jetzt mal, wenn du eine heutige CPU mit seinen Milliarden von Transistoren in Bipolartechnologie fertigen würdest, ja, dann wird das Ding halt einfach, das wäre eine, also im Kilowatt-Bereich wärst du da locker, ja, also da brauchst du einen Drehstromanschluss, um deinen Computer zu betreiben, das geht halt einfach nicht, das fackelt dir auch ab einfach, also du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie Strom brauchen, andersrum, die CPU ist dringend darauf angewiesen, dass sie eben diese Stromsparmechanismen macht, damit sie überhaupt funktionieren kann, sag ich mal so. Insofern ist das halt eigentlich nicht möglich, so Constant Power Emission zu gewährleisten, aber was du machen kannst, ist, dass du natürlich simultan im Gleichschritt, ja, Lockstep sagen wir, Operationen durchführst, die mit Müllmaterial rechnen. Also sagen wir mal, du hast eine Recheneinheit und die rechnet das, was du geheim halten willst. Da kannst du dir einfach eine zweite Recheneinheit instanziieren und die rechnet einfach genau dieselben Operationen, aber auf irgendwelche Mülldaten. Und dann hast du natürlich einen überlagerten Stromverbrauch zwischen dem ersten und dem zweiten. Und dann wird es eben schwieriger rauszumessen, okay, was ist denn das, weil du quasi als Angreifer nur die Summe siehst.
Klingt kompliziert. Also ich verstehe schon, was du damit meinst. Wenn ich richtig erinnere, gibt es aber auch noch so einfachere Maßnahmen wie, also wenn ich das ja von außen abgreife und untersuchen will, wie da Strom verbraucht wird, also dass ich das ein bisschen abpuffer, oder? Also dass ich das nach außen nicht so leicht erkennbar mache, zum Beispiel durch Kondensatoren, dann, also dass der Energieverbrauch eben nicht so leicht lesbar ist nach außen hin.
Naja, also Kondensatoren sind ja als Angreifer das Erste, was ich rauslöte aus der Schaltung, bevor ich die angreife. Also, wenn du die außen anbringst, gut, dann, okay, dann hast du da verloren. Du müsstest quasi Kondensatoren, klar kannst du die natürlich in ein Package einbringen, also in einen Chip, sage ich jetzt mal, einbringen. Das ist aber halt fertigungstechnisch nicht so einfach. Es sind völlig andere Prozesse, mit denen du einen Halbleiter fertigst, versus wie du quasi so ein analoges Bauelement fertigst. Also das ist schon schwierig und teuer.
Gibt es wirklich so Spezialhardware, die dann tatsächlich sich genau gegen diese Art von Angriff versucht zu wehren? Mhm. Klingt jetzt doof. Also weißt du, was ich meine?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also, klar gibt's.
Ja, also ja, die genau daraufhin konstruiert wird.
Das sind Secure Elements zum Beispiel. Mhm. Also hatten wir ja in der vorletzten Folge.
Und die haben auch die Eigenschaft. Die werden auch genauso. Genau.
Also die werden tatsächlich sogar... Secure Elements werden typischerweise auch zertifiziert nach Common Criteria und da gibt es so ein Assurance Level, EAL nennt sich das. Und dieses Assurance Level, das gibt an, wie gut die Verteidigung gegen diverse Angriffe ist. Und wenn du da einen Chip hast mit einem sehr hohen Assurance Level, also zum Beispiel EAL 6, das ist zum Beispiel ein Chip, den du in deiner Visa-Karte vermutlich findest oder der in deinem elektronischen Personalausweis verbaut ist, dann bedeutet das, dass dieser Chip eben auch gegen Seitenkanalangriffe speziell gehärtet ist, also dass der aktive Gegenmaßnahmen betreibt.
Kommen wir noch zu einer anderen Art von Seitenkanalattacke. Und zwar eine, die ich total spannend finde und die, ich glaube, die ist auch wieder so greifbar, so ein bisschen weg von den Chips, hin zu beispielsweise dem, was ich auf einer Tastatur eintippe. Und zwar geht es da um die elektromagnetische Strahlung, die eben jedes elektrische Gerät emittiert, also abgibt und die dann eben auch empfangen werden kann oder ausgelesen werden kann. Und zu dem Beispiel, da gibt es eine tolle Arbeit, so ein Paper von Schweizer Forschern an der ETH Lausanne, schon Jahre alt, ich glaube 2009. Und die haben das halt mal gemacht. Die haben dann eben so eine Tastatur an einen Laptop angeschlossen und den Laptop sogar vom Strom genommen, damit eben das nicht verstärkt wird, dieses Signal von der Tastatur. Haben dann eben eine Antenne daneben gelegt, einfach ein 1 Meter langes Kabel und konnten dann eben die Anschläge auf der Tastatur tatsächlich dekodieren, also darüber, welche elektrischen Signale eben abgegeben wurden in dem Moment, in dem die Taste gedrückt wurde. Und das finde ich total spannend, also mit ganz einfacher Hardware. Das haben vielleicht manche schon gehört, dass Geheimdienste sowas auch machen, dass man es immer vermutet, dass die solche Tools haben, ist eigentlich relativ naheliegend. Und was sie halt auch geschrieben haben, ist, dass es eben bis zu einem Abstand von 20 Metern eigentlich ganz gut funktioniert und eigentlich theoretisch auch noch länger mit Spezialhardware noch weiter weg funktionieren kann. Und was ich so dramatisch an dieser Art von Angriff finde, ist halt, klar, aus einer CPU und so kannst du natürlich wahnsinnig viel rauslesen und die ganzen Geheimnisse und so, aber ich meine Tastatur, ja, jeder hat eine Tastatur und tippt da sein Passwort ein auf einer Tastatur und auch den ganzen Geschäftsbericht und so weiter. Also das ist halt so ein effektiver Angriff meiner Meinung nach, wo du so viel rausbekommen kannst, schon heftige Nummer. Mhm. Und dass es so einfach funktioniert. Das Schöne ist auf dieser Seite, das können wir ja vielleicht auch mal verlinken oder so, müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir das machen, kann man das eben auch als Video sehen und es sind so ein paar Minuten, die sehr, sehr beeindruckend sind.
Mhm. Auf so Funkebene, da gibt es ja mehrere Arten von Angriffen. Also das, was du beschreibst, ist jetzt elektromagnetische Emission, also elektromagnetische Interferenz ist das ja eigentlich, ist ungewollte Abstrahlung, die eben jede Elektronik einfach mit sich bringt, dass die halt auch ein bisschen rausfunkt, obwohl sie es halt eigentlich nicht soll. Und klar, da kann man schon auch die eine oder andere Sache mitsniffen, was auch, sage ich mal, in der Zeit von Röhrenmonitoren noch viel populärer war sogenannte Tempest. Abstrahlung. Also das ist im Endeffekt elektromagnetische Emission von Monitoren, wo du Leuten, sag ich mal, ihr Monitorbild angucken konntest, obwohl du kein Kabel hattest, also wenn du im anderen Raum bist. Das ist in der Zeit von so TFTs, glaube ich, nicht mehr so relevant oder funktioniert einfach nicht mehr so gut, weil wir eine digitale Übertragung der Bildsignale zu dem Monitor haben. Aber um auf dein Tastaturbeispiel irgendwie zurückzukommen, da gibt es auch ja noch andere Seitenkanäle. Also stell dir mal vor, du hast zum Beispiel eine Funktastatur und du hast super duper gute Verschlüsselung. Die ist echt unknackbar. So. Mhm. Und es ist oft so, ja, so, oder sag ich mal, hinreichend so, wenn du wirklich eine gute, sag ich mal, Bluetooth-Verbindung hast oder so, dann ist die von der Kryptographie her eigentlich ganz gut. Ja, also da gibt es keinen kryptografischen Angriff. Aber jetzt muss ja, irgendwie wird ja gefunkt, immer wenn ich eine Taste drücke, muss ja gefunkt werden. Der kann auch nicht warten, bis du 10 Zeichen eingegeben hast und die dann zusammenfassen, ja, als eine Nachricht.
Konstant.
Sondern der, jedes Mal, wenn du tippst, dann schickt er quasi ein Zeichen raus. Jetzt kann ich als Angreifer vielleicht nicht lesen, was das für ein Zeichen ist, aber ich sehe, es wurde was getippt. Und jetzt weißt du ja, wie das Tastaturlayout auch ist. Und mit meinem Zweifinger-Adler-Suchsystem vielleicht, weißt du ja vielleicht auch, dass wenn ich zweimal dasselbe Zeichen drücke, dann ist das zweimal kurz nacheinander irgendwie. Und vielleicht brauche ich von einem I zu einem X irgendwie relativ lang oder so. Und es gibt auch Papers, die sich das angeguckt haben, dieses Verhältnis zwischen Tastenanschlägen in der Zeit, ja, was kann ich da für Informationen rauslesen? Und auch cooler, auf Handys habe ich es auch schon gesehen, da haben die sich mal als Seitenkanal angeguckt, okay, was ist, wenn ich eine App habe, die ist quasi bösartig und die hat ganz wenig Privilegien, aber eine Einheit, auf die eigentlich immer zugreifen kann, das ist das Gyroscope. Also wie wird das Handy gehalten? Dieses quasi Accelerometer. Und die Leute, die halten halt ihr Handy immer ein bisschen anders, je nachdem, ob sie jetzt nach rechts tippen oder nach links tippen. Und das haben die ausgewertet und konnten da auch im Endeffekt Sachen drüber rauslesen. Also dadurch, dass du dein Handy vielleicht ein bisschen nach hinten kippst, sag ich mal, weil du ein O drücken willst oder wieder nach vorne kippst, weil du ein C drücken willst oder so, nur minimale Änderungen, ja, lassen sich da eben auch zum Beispiel Tastenanschläge auf so einer Handytastatur möglicherweise rauslesen. Also wir haben diese Seiteneffekte überall.
Ah, oh, das ist spannend. Okay, ich dachte gerade bei der Tastatur, bei der Funktastatur willst du auf das Geräusch raus, das ich beim Tippen von der Taste mache, weil das ist ja garantiert auch unterschiedlich von Taste zu Taste. Aber da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mitlernen erstmal und wissen, welche Taste dann tatsächlich welches Signal ist oder welcher Buchstabe. Beziehungsweise nein, natürlich nicht. Man könnte auch das einfach durch, wie soll man sagen, durch lang genug beobachten, sich überlegen, okay, was könnte anhand von Wörtern ein E sein, was könnte ein I sein, oder?
Genau, also wenn ich sowas machen würde, angenommen, ich hätte ein Mikrofon platziert und ich kann nur mitlesen, dann weiß ich ja bestimmte Sequenzen an Zeichen, die kommen öfter. Also ich schreibe zum Beispiel nach einer E-Mail meinen Namen drunter. Wenn ich da meinen Namen eintippe, dann ist das ja dem Angreifer bekannt. Der kann also plausibel, wenn er die Anzahl der Tastenanschläge weiß und der weiß ungefähr, was mache ich in dem Zeitraum, weiß der also, was ich eingetippt habe und dann kann man das ja natürlich schon korrelieren. Also ich denke, das müsste eigentlich ganz gut gehen über Geräusche. Also wenn du ein gutes Mikro hast, müsste das, glaube ich, müsste vermutlich ganz gut sich machen lassen, ja.
Eine Sache nochmal, die mir bei dem Beispiel aufgefallen ist, von dem ich eben gesprochen habe, mit dieser elektromagnetischen Abstrahlung, ist, dass du in dem Video siehst, wenn sie auf die Tastatur tippen, braucht es relativ viel Zeit, um dann tatsächlich den Buchstaben anzuzeigen. Ich denke, da findet relativ viel Berechnung statt, ein Filtering, Decoding. Aber so allgemein, also wie würde man da hinkommen, dass man eben aus diesen Seiteneffekten, die da so aufgezeichnet wurden, dann tatsächlich an das Signal kommt?
Also bei dem Seitenkanalangriff, den du beschreibst, das scheint schon sehr, sehr mächtig zu sein. Also selbst mit Post-Processing, dass du wirklich aus einem einzigen Anschlag dann direkt das Ergebnis rausrechnen kannst, das ist üblicherweise, würde ich sagen, nicht so bei vielen Seitenkanalangriffen. Was wir bei Seitenkanalangriffen oft machen, ist, dass wir ganz viele Operationen messen und beobachten und dann hinterher eine relativ langwierige Berechnung anstellen. Also stell dir vor, du hast so ein Bitcoin-Wallet als Hardware und da ist irgendwie der Key drin, aber den kennst du nicht. Und jetzt weißt du aber, okay, da ist entsprechend Kohle dahinter. Also es lohnt sich quasi, das zu knacken. Da lohnt sich auch ein teurer Angriff. Dann willst du da den Schlüssel draus extrahieren. Du kannst jetzt also zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Operation anfordern, irgendeine unprivilegierte kryptografische Operation, aber du kannst halt nicht zum Beispiel auf die Konten zugreifen, du kannst kein Geld überweisen. dann machst du diese unprivilegierten Operationen ganz, ganz oft mit ganz vielen unterschiedlichen Daten, die beobachtest du und die zeichnest du alle auf. Und du hast ja ein paar Hypothesen drüber, ja, was für Schlüsselmaterial da zum Beispiel verwendet wird unter der Haube, die du exfiltrieren willst. Angenommen, wir wollen jetzt das Energieverhalten von diesem Wallet angreifen, dann hast du den Stromverbrauch gemessen. Mhm. Und um jetzt die Daten rauszurechnen, verwendest du einen Angriff wie zum Beispiel CPA, Correlation Power Analysis. Also da korrelierst du Daten, von denen du weißt, dass sie verwendet worden sind, mit Daten, die du gemessen hast. Und was du suchst, ist eine positive Korrelation. Also du suchst quasi Koinzidenzen. Also wo hast du im Endeffekt Informationsleckage? Das ist ein relativ, naja, ich weiß nicht, also ich sage jetzt mal relativ komplizierte statistische Modelle für, wenn du es jetzt so als Fußgänger siehst, aber ist eigentlich quasi kein großer Act. Also es ist quasi so eine Kreuzkorrelationsfunktion und mehr ist es nicht. Also es ist auch alles kein Hexenwerk. Im Endeffekt, was du dadurch kriegst, ist, du lernst ein bisschen über einen Teil von dem Schlüssel und damit kannst du dann dein Modell raffinieren und dann lässt du denselben Angriff, sage ich jetzt mal, quasi nochmal laufen mit den verbesserten Annahmen und dadurch wird der noch besser und du kriegst noch mehr von dem Schlüssel rausgerechnet und du machst es so lang, bis du am Ende alles weißt. Ja? Und das ist aber schon sehr ressourcenintensiv, würde ich sagen. Das kann schon auch mal dauern in Abhängigkeit davon, wie viel Daten du hast. Ja, kann das schon ein paar Stunden bis Tage rechnen. Und manchmal musst du auch einen Teil von so Daten raten. Ja, und musst dann halt im Endeffekt einen Teil brute-forcen, aber halt nicht das ganze Ding. Aber ich würde sagen, CPA ist eines der Standardwerkzeuge heutzutage, um Daten zu exfiltrieren aus so einem System, das über ja, Powerkanäle zum Beispiel Informationsleckage hat, ja.
Das sind dann die Szenen in den Filmen, wo der CIA-Chef hinter dem Hacker steht und sagt, schneller, los. Und der schwitzt vor sich hin und...
Genau.
Ja,
das hilft Endes ja immer voll gut.
Genau. Letzten Endes lernt er nur ein Algorithmus halt. Okay. Cool. Ja, ich würde sagen, heute haben wir einiges untergebracht zum Thema Seitenkanalattacken. Lasst uns gern wissen, was ihr davon denkt, welche ihr noch kennt, welche ihr vielleicht schon mal ausprobiert habt selber. Kann man ja auch machen. Schreibt uns an mail@cybersecurityentschlüssel.de und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Schönen Abend, Reinhold.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.